Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Suppe oder Fisch, Fleisch oder Gemüse. Fast alle Lebensmittel gibt es in Dosen. Jährlich 300 Milliarden Konservendosen kommen in den Handel und stehen auf den Regalen der Supermärkte. Was heute alltäglich ist, war im 19. Jahrhundert eine Revolution. Erst Konserven machten sicheres Reisen über weite Distanzen möglich. Den Kolonialismus in seiner bekannten Form hätte es möglicherweise nicht gegeben und manche Forschungsexpedition wäre ohne Konserven im Gepäck erst gar nicht aufgebrochen. Mirko Smiljanic hat für den dritten Teil unserer Serie über Alltagsgegenstände die Spur der Blechbüchse in der Geschichte verfolgt.
15. Dezember 1970. Die BBC strahlt in der Comedy-Show Monty Python's Flying Circus den Spam-Sketch aus. Eric Idle und Graham Chapman sitzen im Restaurant und fragen die Kellnerin, gespielt von Terry Jones, nach dem Speisenangebot.
Morning.
Morning.
What you got then?
Was gibt's bei euch?
Well, there's egg and bacon, egg, sausage and bacon, egg and spam, egg, bacon and spam, egg, bacon, sausage and spam.
Es gibt Ei und Speck, Eierwurst und Speck, Ei und Spam. Eier, Speck und Spam, Ei, Speckwurst und Spam, Spam, Speckwurst. Auf jeden Fall gibt es Spam in vielen Varianten. Spam ist ein US-amerikanisches Frühstücksfleisch, das in charakteristisch niedrigen und rechteckigen Konservendosen verkauft wird.
Spam, Bacon, Sausage und Spam, Spam, Egg, Spam, Spam, Bacon und Spam, 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 Egg und Spam, 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 Bacon, Spam, Spam, Spam und Spam.
In den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden Spam-Dosen in solchen Mengen und das hungrige Volk gebracht, dass mancher Speiseplan überwiegend aus Frühstücksfleisch bestand. Spam war wenig beliebt, weshalb nach Monty Pythons Sketch Spam zum Synonym für unerwünschte Werbemails avancierte. Dem weltweiten Erfolg der Spam-Konserve tat das aber keinen Abbruch. Spam gibt's immer noch und überall, so wie es Konservendosen immer und überall gibt. Jährlich 300 Milliarden Blechbüchsen mit Lebensmitteln und Getränken kommen weltweit in den Handel. In Deutschland sind es 2 Milliarden. Angefangen hat die Erfolgsgeschichte der Konserve aber mit bitterer Not.
Bittere Not in der Tat, denn die Natur besaß und besitzt eben ein Janusgesicht. Sie schenkt auf der einen Seite, sie nimmt aber auch. Im Herbst, also während der Erntezeit, gab es eben auch in den armen Gesellschaften der vorindustriellen Zeit einige wenige Monate der Fülle. Doch bald darauf veränderten sich eben die Erntegüter. Sie verdarben, sie verschrumpelten, sie wurden ungenießbar, sie verursachten sogar Krankheiten.
Privatdozent Dr. Uwe Spiekermann, Historiker und Konsumforscher Weimar. Verhindern lässt sich biologische Zersetzung nur durch Konservierung. Seit der Neolithischen Revolution, seit Jäger und Sammler vor 10.000 Jahren sesshaft wurden, haben Menschen entsprechende Verfahren entwickelt, die sich trotz aller Vielfalt in 4 Kategorien einordnen lassen.
Man kann Hitze einsetzen, Kälte, man kann Konservierungsmittel nutzen oder Kunsträume schaffen, also bewahrende Kunsträume.
Bewahrende Kunsträume sind zum Beispiel Einmachgläser und Konservendosen, also Behälter mit vorab erhitzten Lebensmitteln, die so abgeschottet sind, dass Bakterien, Insekten und so weiter außen vor bleiben. Die physikalischen Prinzipien der Hitzesterilisierung waren zwar schon im 17. Jahrhundert bekannt, der Durchbruch zur modernen Blechkonserve gelang aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts.
Einerseits, weil die Hitzesterilisierung von französischen Koch und Konditor Nicolas Appert dann systematisiert auch erforscht wurde und er eben auch diese Konserven verkauft hat.
Andererseits, weil das Verfahren, Appert nutzte für seine Konserven noch Glas, rasch in den Fokus britischer Ingenieure geriet. Nun war Großbritannien damals die industrielle Großmacht und Mutterland der Metallverarbeitung. Der Wechsel vom Einmachglas zur Metalldose war vorprogrammiert, so Uwe Spiekermann.
Man hatte auf der einen Seite die Konservierung auf der Basis von Hitze, also das Erhitzen des Gutes. Und auf der anderen Seite koppelte man das jetzt mit einem neuen Kunstraum, also dieser Blechbüchse.
Hinzu kommt, dass Lebensmittel in Dosen, anders als in Gläsern, lichtgeschützt aufbewahrt wurden und deshalb länger hielten. Fleisch, Suppen und Gemüse in den ersten Büchsen waren noch nach Jahrzehnten genießbar. Im späten 19. Jahrhundert sank die Haltbarkeit wegen produktionstechnischer Änderungen zwar auf etwa 2 Jahre, was aber trotzdem einer Revolution gleichkam. Traten doch schon bei Atlantiküberquerungen von immerhin nur 3 bis 4 Wochen Ernährungsprobleme auf.
In dieser Zeit werden dann normal gelagerte Lebensmittel, also beispielsweise Mehl, andere Qualität als heute, werden da möglicherweise verdorben. Und Wasser ist ebenfalls ein Problem. Sauberes Wasser kann keimbelastet sein.
Was aber sind schon 3 Wochen im Vergleich zu Dauer militärischer Eroberungszüge und wissenschaftlicher Expeditionen? Monatelang waren Soldaten und Forscher auf Schiffen unterwegs, ernährten sich von verschimmeltem Zwieback und Trockenfleisch. Fast alle litten an Skorbut. Skorbut konnten erhitzte Nahrungsmittel aus Konserven übrigens nicht lindern, sie besitzen kaum Vitamine. Konserven gaben den Schiffsbesatzungen aber eine Ernährungssicherheit.
Insbesondere bei Fleisch oder bei Suppen, die am Anfang im Mittelpunkt standen, hatten sie eben etwas Wärmendes, etwas Nährendes, etwas Kräftigendes.
Wer heute durch Supermärkte geht, kann sich diese Bedeutung kaum vorstellen. Kaum vorstellen kann er oder sie sich aber auch nicht, wie schwer es damals war, Konservendosen zu öffnen. In den ersten Jahrzehnten waren Hammer und Meißel dafür notwendig. Den Dosenöffner erfand der Brite William Lyman erst 1870.